Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Karin Frey im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen und herzlich willkommen zum Persönlich. Heute aus dem spätmittelalterlichen Wasserschloss Wir im luzernischen Ätiswil. Ist ein wunderprächtiger Ort. Weisse Schlössli mit Herrenhaus und Türmli, so wie sich's gehört, eingebettet in eine grüne Landschaft mit weissen Wäldern und Dörfern. Meine Gäste kommen beide aus dem Luzerner Hinterland. Sonja Grob, sie ist 56, kommt aus dem Nachbarort Nebiken. Sie ist die Personalverantwortliche im Familienbetrieb Grob. Das ist ein Betrieb, der Zahnräder herstellt. Und ihre grosse Leidenschaft sind Ross. Man sieht sie an diesen Reitturnieren, aber als Pferdesportjournalistin. Dann mit dabei ist der Willi Portmann. Er kommt von noch ein bisschen weiter hinten, aus Schöpfen im Entlebuch, ist 46. Frau und Kind sitzen hier in der vordersten Reihe, hat zwei Töchter. Und arbeiten tut er als Landwirtschaftslehrer. Und sein grosses Hobby geht diesen Sommer hier in der Nähe über die Bühne. Er spielt nämlich in der Luzerner Bauernoperette mit. Willi Portmann, bei uns hat man, bei Herz Luzern aufgewachsen, hat man auch Witze über die Entlebucher erzählt. Macht man das heute immer noch? Und wenn ja, wisst ihr einen?
Ja, bei den Witzen ist es immer so, es geht ein bisschen um Klischee. Und die Entlebucher haben ein gewisses Klischee. Man hat so jetzt schon gemerkt, die erste Reaktion bei der Ansage ist ja gesagt worden, wir seien beides Hinterländer. Und die Hinterländer, glaube ich, wollen sich nicht ganz mit den Entlebucher gleichstellen. Aber Klischee, ich kann ein bisschen anders sagen. Ich nehme ein Lied für, ein Jodelied von Rudi Bieri, der hat Knöbelgrinde, hat er mal beschrieben. Und dort in einer Strophe...
Sind das die Entlebucher?
Das sind Entlebucher. Also das Titel heisst Knöbelgrinde, wo er ein bisschen von dem redet und in einer Strophe schreibt er, aber wer uns einmal richtig können lernt, der weiss doch eben gleich, dass die Entlebucher eben gar keine Knöbelgrinde sind. Und darum, von dem her, es gibt schon Witze und die gibt es schon. Ja.
Aber ich erzähle es jetzt nicht.
Ich kann natürlich vom Klischee her einen anderen Witz erzählen. Ich habe im Emmental gearbeitet und das geht ins gleiche Thema ein, oder? Die Emmentaler sind gutmütig. Ein bisschen längsamer als die Entlebucher. Von der Sprache her sind wir ziemlich ähnlich. Man sagt, die Berner haben harte Köpfe oder harte Grinden. Und dann haben zwei eins zusammen gezaunert. Ich mache es jetzt ein bisschen schneller. Als wir bis um 11 Uhr durch sind. Und hat der eine gesagt, also los, ich habe die Schwere und du schläfst. Und nachher hat er da, haben sie angefangen, der eine hat nachher auf die Schwere abgeschlagen.
Also Schwere ist ein Pfosten?
Das ist ein Pfahl. Ja, eine Schwere, genau. Und hat er auf die Schwere eingeschlagen, die ist kein Millimeter rein. Das ist ein bisschen verrückt geworden. Denkt, ich muss mit dem Schlägel einfach noch mehr auf die Schwere runtertatschen. Hat noch einmal auf die Schwere runtertatscht, oder? Die Schwere ist noch nicht eingegangen und das ist wirklich so. Bern ist taub geworden, oder? Hat den Schläger in die Hand genommen, noch einmal auf die Schwere runtergetanzt und dann sagt er nebenzu, du, wenn du mir noch einmal auf den Grind holst, werde ich dann taub.
Sonja Grob, hätte das jetzt auch ein Entlebucher sein können?
Ich glaube es. Oder?
Ja.
Sonja Grob, Sie kommen aus einem weiteren Umfeld, sagen wir mal. Sie sind überall auf der Welt aufgewachsen, in Australien, in Deutschland sind Sie gesehen, in Amerika, ja. Mit den Eltern, der Vater ist Mechaniker und so in der Welt herumgekommen. Wie hat Sie es auf das Nebiken verschlagen?
Ja, das ist eine lustige Geschichte. Ich bin in Australien aufgewachsen, Amerika überall in der Schule, also auf 3 Kontinente, 4 Länder. Und habe in Luzern gewohnt, habe dann aber in Sursee gearbeitet. Und für mich hat eigentlich der Kanton Luzern zu Sursee aufgehört. Ich habe nicht gewusst, dass es hintendran auch noch irgendwie etwas von diesem Kanton gibt. Ja, ich weiss. Und dann hatte ich eine Arbeitskollegin von Ebiken. Und ich habe eigentlich immer nur gearbeitet. Am Abend bin ich wieder heim. Und die hat das nicht so gut gefunden. Und dann hat sie mich an eine Turnenvorstellung auf Ebiken mitgenommen.
Turner?
Turnervorstellung.
Turnverein?
Ja, und ich habe an diesem Samstag noch gedacht, um Gottes Willen, du hast einen Dachschaden. Du warst noch nie im Leben an einer Turnervorstellung gewesen. Und jetzt, und dann noch mit hin, und nicht kannst. Und ich bin dann auf einmal gegangen. Und es ist ein unlustiger Abend geworden. Und ich habe dort meinen Mann kennengelernt. Ich habe das erste Mal gesehen. Und er, wenn ich die Geschichte erzählt habe, und er noch gelebt hat, hat er immer gesagt, nein, nicht schon wieder, oder?
Erzähl es.
Und wir haben uns sehr gut verstanden. Das Witzige daran war noch, er hatte zwei linke Füße gehabt. Und er hat dort eine Band gespielt, die auch an der Fasnacht immer gespielt hat. Er hat alle Kämpfe von denen. Und plötzlich merkt er, dass ich da so ein bisschen mit dem Rhythmus mit bin. Und er sagt, du willst tanzen. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und dann kommen wir auf die Tanzbühne und die zwei oder drei von dieser Band schauen ihn an und sagen, leck Fippo, bist du am Scharren? Und als wir angefangen haben zu tanzen, habe ich gewusst, warum sie das gesagt haben. Weil wir sind bei drei Tanzkursen, dass er einen Englischwalzer tanzen konnte an unserem Hochzeit. Und so habe ich ihn dann eigentlich kennengelernt. Und er hat sich wahnsinnig um mich bemüht, muss ich sagen. Und irgendwann hat es Klick gemacht. Und weil er halt das Geschäft in Nebiken, der Familienbetrieb, hat es für ihn gar nichts anderes gegeben, als dass ich einmal auf Nebiken komme. Und dann, ja, habe ich halt die Wurzeln abgebrochen. Ich habe hier inzwischen das neue Kirch gewohnt, habe die Wurzeln abgebrochen und bin auf Nebiken gekommen. Und muss sagen, habe eigentlich hier Wurzeln gefasst, was ich vorher nicht hatte.
Wie war das gewesen, am Anfang von der weiten Welt ins Luzerner Hinterland? Ist das einfach gewesen, eben Wurzeln zu fassen?
Ja. Das ist eine gute Frage. Also es war nicht so schlimm gewesen, weil mein Mann war natürlich wahnsinnig eingebettet in diesem Nebiker. Der war durch und durch ein Nebiker gewesen und hatte durch das sehr viele Freunde und Kollegen gehabt. Und am Anfang hat man mich manchmal schon ein bisschen angeschaut, weil ich bin die gewesen mit zettigen Stöckchen-Absätzen, oder? Das war schon mal etwas Ungewohntes gewesen. Aber man hat mich aufgenommen, wie ich war. Ja.
Willi Portmann, was bedeutet Ihnen die Gegend, das Luzerner Hinterland?
Also das Zentibuch jetzt oder das Hinterland?
jetzt müssen Sie mir vielleicht einfach genau sagen, was der Unterschied ist.
Also für uns als Zentibuch sind die Hinterländer eben Raum Willisau so dahinter. Und wir sind das gelobte Land, sage ich mal.
Nein.
Ich nehme nicht an, ihr habt das Zentibuch. Einfach so, die Gegend, also das ist für mich... Vielleicht im Gegensatz jetzt zu der Frau Grob, das sind meine Wurzeln. Und ich habe die ganze Jugend dort verbracht, die Dorfvereine, musikalisch, etwa dort war ich ein bisschen aktiv. Auch die Jodlerei, als kleiner Jodelbub schon konnte auf die Bühne stehen, Sprüche aufsagen und so. Und bin nachher beruflich dahinter geblieben. Weiterbildung habe ich auswärts gemacht und die erste Stelle war eben nachher im Emmental. Und jetzt bin ich wieder seit 1996 bin ich wieder im Entlebuch. Und es ist einfach jetzt gegendmässig, und auch von den Leuten her, es ist schon offener, weder als das Klischee manchmal da ist. Und ich stehe zu dem, ich bin genetisch ein 100%iger Entlebucher.
Genetisch 100%ige Nebikerin sind Sie ja nicht. Ihre Mutter ist Engländerin. Sonja Grob, wie ist das überhaupt gekommen? Der Vater und Mutter aus England?
Also, mein Vater war Chefmonteur bei einer Firma, die Webmaschinen gemacht hat. Und war für die auf Montage in Manchester, wo ja eine riesige Industriestadt war, also 48, 49. Und meine Mutter hat in Manchester gewohnt, also in der Umgebung. Und mein Vater war mit einem Kollegen, auch ein Schweizer, und die sind einmal am Samstagabend auf einen Tanz. Irgendwo war ein Tanzanlass und dann sind die gegangen. Und die zwei Jungs haben geraucht und dann sind sie mal an einem Anlass und in einer Ecke ist meine Mutter gesessen mit ein paar Kolleginnen und die haben auch alle einen oder anderen geschlotet. Und dann mein Vater...
Dann haben wir das noch dürfen.
Ja, und es war nach dem Krieg, immer noch alles rationiert in diesem England. Und dann hat mein Vater zu seinem Kollegen gesagt, hey, komm mal, die müssen wir uns anmachen. Die hockt an einer Quelle. Und tatsächlich war es so, meine Mutter war Laborantin in einer Zigarettenfabrik und dann haben die einander so kennengelernt. Und beides begeisterte Tänzer. Wirklich.
Also habe ich gemeint, begeisterte Raucher.
Nein. Und darum sind sie auch sehr viel fort miteinander. Und zu dieser Zeit hat man natürlich über die Engländerinnen in der Schweiz noch so gesagt, ja, die können nicht haushalten, kochen schon gar nicht. Und mein Vater ist wochenlang mit meiner Mutter in Ausgang und hat sie immer heimgebracht, daheim abgeladen, aber dann immer so die Hand rausgestreckt und «Good night, Margaret». Und meine Mutter hat langsam gedacht, also, der hat irgendeinen Knall.
Wochenlang. Ist das ein Schweizer Klischee, oder?
Ja, ja, so stur, die Hand schütteln, nicht einmal den Versuch von einem Küsschen geben. Und dann hat er, ist er wieder in die Schweiz zurück auf Ferien und dann hat er da gemerkt, oh hoppla, da ist mehr, wieder nur tanzen. Und dann gibt es so eine herzige Geschichte wegen dem Weihnachtsgeschenk, wo mein Papi meiner Mutter geschickt hat. Und zwar auch die Lebensmittel sind rationiert gewesen, noch hier in England. Und dann hat mein Papi ein Care-Päckchen dort drüber geschickt mit Lebensmitteln. Und unter anderem eine Schachtel Würfelzucker. Und er hat ihr ein Goldäuerli gekauft und hat das eingepackt in Seidenpapier, Zucker rausgebiegen, ein Plätzchen gemacht in dem Würfelzucker für das Äuerli, Zucker wieder draufbiegen, das Care-Pack geschickt. Und da hat man ja nicht wie heute alle Päckchen gescannt und durchleuchtet. Und das ist problemlos in dem Manchester angekommen. Und zur gleichen Zeit der Brief mit der Geschichte. Packt den Würfelzucker raus, es ist ein Weihnachtsgeschenk drin. Und das Äuerli habe ich heute noch. Mal. Ja.
Und das Herz erobert von der Mama. Und
dann ja, ist es ab, und dann ist es dann irgendwie abgegangen. Mein Vater hat dann die Anfrage bekommen von dieser Firma über für ein paar Jahre auf Australien. Und dann hat er ein Telegramm zurückgeschrieben, ja, komme ich mit Frau. Und hat dann kurzerhand, zack, meine Mutter geheiratet. Im Februar, ich weiß nicht mehr genau in welchem Jahr, 49, 50, ich muss nachschauen daheim. Und sind dann via die Schweiz, um alle Verwandten schnell vorstellen, auf Australien und dann 8 Jahre geblieben.
Gut, jetzt sind noch wieder ein englischer Vorteil gehabt.
Ja, genau.
Genau.
Manchmal spannend, kommt mir spontan jetzt gerade Sinn. Wir können einander wirklich nicht.
Nein.
Und es gibt verschiedene Gemeinsamkeiten, jetzt nur auf diesem Gespräch. Eben Rösseln, da habe ich mal vorher schon angetönt, ich habe Brüder, die rösseln, von dem her können ich den Brüder. Und jetzt das Welten um den Chat. Ich habe jetzt gerade an meinen Götti-Bub gedacht, der lebt jetzt gerade das Leben, das ihr habt, der darf das Leben so. Ja. Er ist in China geboren, ist jetzt in der Westschweiz gewesen und ist jetzt zurzeit in den USA. Gerade jetzt ist er in der Schweiz. Und das ist auch ein Grund, weil der Vater ja, beruflich bedingt auf verschiedenen Kontinenten ist. Und Stichwort Tanzen, glaube ich, wird die Frau auch noch etwas eben können lernen. Ja.
Sie spielen mir den Böllen zu, Herr Portmann. Wie haben Sie sie kennengelernt? Ja, sie läuft jetzt fast ein bisschen rot an, die vorderste Reihe.
Aber nicht wegen dem Tanzen, weil das hat sie hier schon gut können. Es war der Fasnacht. Aus weiss nicht welchen Gründen ist sie das Entlebuch hintergekommen. Und... Wir sind da
irgendwie kein Mikrofon.
Drei von der Guckenmusik hat die hübsche Frau gesehen. Und danach hat halt, dann hat eben der Fasnacht noch Tanzmusik gespielt, oder? Albeno? Der ist nicht nur
ja.
Rambazamba und einander nicht mehr so gut verstehen. Und da sind wir halt auf die Frau aufmerksam geworden. Und dann hat man ein bisschen getanzt und so. Dann weiss ich noch, der hat Musik ein Tango gespielt. Und sie hat das ein bisschen besser können als ich. Und ich... Vielleicht auch schon ein bisschen das gesunde Selbstbewusstsein. Ich habe einfach gefunden, die macht irgendeine so eine Bewegung. Das ist nicht ganz richtig, Tango. Und haben wir einen nicht das richtige Kompliment gemacht. Im Nachhinein, also das müssen wir nicht diskutieren. Wir tanzen beide gerne, aber sie hat nie einen Tanzkurs
nötig gehabt. Ja, was haben Sie, oder was
ist passiert? Nein. Es hat einfach rhythmisch nicht ganz gestummen und so. Aber hartnäckig, wie ich bin, sage ich auch, es ist doch gleich gut rausgekommen. Ich gehe 3 Monate länger mit dir, als sie mit mir. Das ist ja der Weg.
Also, Sie müssen erobern?
Ja, kann man so sagen.
Wie haben Sie es gemacht?
Ja, das ist Schreiben. Da hat es noch kein SMS gegeben. Ich behaupte jetzt Schreiben, Gespräche und so. Da habe ich...
Auf das
der Konkurrenz, das der Konkurrent, der kurzfristig, der hat da die Verbindungen viel ändert, logistisch, wo sie Zimmer hatte. Sie hat da, glaube ich, 2 Häuser im Spital gearbeitet. Aber ich habe da ja, mit Schreiben, glaube ich, das ist schon das. Die Töchter lachen jetzt, weil die haben auch schon beigetragen. Also Briefe, die habe ich noch daheim.
Oder, ja. Also sie lachen ganz fest, sie probieren nicht laut zu sein.
Aber es ist lustig mit diesen 3 Monaten, wenn sie jetzt sagen, sie waren 3 Monate eher mit ihrer Frau befreundet. Also bei uns war es ein bisschen ähnlich. Weil mein Mann hat nachher immer so ein bisschen locker gesagt, so lange würde ich heute nie mehr scharren.
Ja, und ist es total gepannt.
Ja.
Aber wenn wir auf das Reisen kommen, Sie sind ja Willy Portman als Landwirtschaftslehrer nicht in dem Sinne ein Reisevögli, sondern also vielleicht ein innerkantonales. Sie gehen auf die verschiedenen Bauernhöfe auch. Wie muss ich mir das vorstellen, Landwirtschaftslehrer? Was lehren Sie den zukünftigen Bauern?
Also, das ist eben das mit auf den Bauernhöfen gehen, das hat mit meiner besonderen Funktion als Berufsschullehrer zu tun. Da muss ich vielleicht schnell ausholen. In der Landwirtschaft ist nach dem alten Bildungssystem, das jetzt aber gewechselt wird, sind die Lehrlinge 2 Lehrjahre praktisch auf dem Lehrbetrieb und gehen dann im Prinzip nur in den Wintermonaten in die Schule. Und in den Sommermonaten sind sie mehrheitlich Vollzeit auf dem Betrieb. Und im Gegensatz zu anderen Berufen ist natürlich der Landwirtschaftslehrling auch in der Haushaltung, in der Familie integriert. Und dann war das System bis jetzt so, dass der Berufsschullehrer, der die während dem Winter klassenlehrmässig betreut hat, einmal vorbeigeht. Einmal schauen, die Betriebsheftführungen, klappt das, einfach die schulischen Sachen, aber auch wie heißt es auf dem Betrieb, das soziale Umfeld. Es gibt auch bei 70 Lehrverhältnissen, 80 Lehrverhältnissen pro Jahr, das ist ja rein statistisch schon logisch, dass da im Nord vielleicht etwas nicht ganz gut läuft. Und so, und dann werden diese Gespräche geführt und so. Das ist meine Sonderaufgabe. Und sonst, Landwirtschaftslehrer im Kanton Luzern oder generell in der Schweiz, haben wir noch viel das Lehrer-Berater-System. Das heisst, wir sind nicht nur Ausbildner, sondern wir tun auch Bauern beraten, sei es bei Hofübergabenfragen, produktionstechnischen Fragen oder so. Aber meine Hauptfunktion zu schöpfen, ich bin schon Schwergewicht in der Ausbildung tätig. Vor allem mit der Berufsausbildung und dann habe ich noch ein Kernfach Buchhaltung und das geht auch bis in die Erwachsenenbildung.
Also Sie bringen den Bauern bei, wie sie zu Subventionen kommen?
Nein, das ist nicht ein, das ist nicht ein, also wie wir zu Subventionen kommen, das ist immer ein heisses Eisen. Ich habe, ja, dank meinem Hobby mit Kunstschaffenden zu tun. Und da habe ich letzte mit einem Filmemacher zugehand, da hat er die ähnliche Frage gestellt und gesagt, willst du den Bauern bringen, was ich da mache bezüglich Subventionen und so. Und da habe ich gesagt, das ist ähnlich wie bei der Kunst. Und da hat er nicht so Freude gesagt, ja, dumme Huren, sag ich da immer, Zeug behauptet, Kunst wäre gar nicht quersubventioniert und so. Ich sage immer, bei der Landwirtschaft ist das eine Leistung, die die Bauern vollbringen und die soll und muss entschädigt werden. Gerade jetzt, wenn ihr schaut, gerade Randregionen mässig, das ist auch ein bisschen das, was jetzt die Biosphäre nennt, die auch sicherlich auf die Fahne geschrieben hat, das sind Leistungen, die wir bringen für die Leute, für die Allgemeinheit. Und es ist ja sogar in der Bundesverfassung verankert, dezentrale Besiedlung, Pflege der Landschaft. Und das hat seinen Preis. Und wenn es Bauern nicht machen, mache ich es vielleicht jemand anderes. Aber in der Buchhaltung, das ist eine andere Frage, da geht es wirklich nachher um das Betriebswirtschaftliche. Und das ist auch etwas, vielleicht wieso ich Lehrer bin in diesem Bereich, ich sage immer, ich habe ein paar Lehrer gehabt, wo das, was sie unterrichtet haben, eben mit Freude unterrichtet haben. Und das ist sicher jetzt nicht gerade... Also ich sage immer, es geht sicher nicht einen Gebäude lehren, als er erst zu mir kann Buchhaltung haben. Das weiss ich schon. Aber wenn ich einfach von einem Fach begeistert bin und das gut übergeben kann, dann geht das relativ gut. Und darum bin ich auch vielleicht ein bisschen mehr an der Front beim Unterricht. Ich mache wirklich wenig Beratungen.
Aber zu diesen Fragen sind nachher gleich noch ein bisschen. Nimmt mich das schon ein Wunder, wo der Bauer so allgemein den Schuh drückt. Aber, Sonja Grob, der Teil, wo Sie herkommen, ist ja mehr Nebiken. Dort hat es ganz viele Gewerbe, Bauten. Das sieht man auch, wenn man von der Autobahn abkommt und reinfährt. Und Sie sind in dem Sinn wie in einem anderen Feld daheim. Sie haben mir erzählt, Sie waren mal Hilfsskilehrerin mit 18, sind aber nachher ins Kaufmännische nie. Und sind jetzt in dieser Firma Grob Personalverantwortliche. Ihr baut Zahnräder. Für wer?
Maschinenindustrie. Also wir sind eigentlich ein Zulieferer für grosse Firmen, die ganze Maschinen bauen, wo irgendwelche Teile von uns drin sind. Also es gibt noch anders, weder nur Zahnräder, der grosse Oberbegriff ist Antriebselement, einfach, wo so etwas braucht, die liefern wir zu.
Wie ist das im Moment so mit der ganzen Situation? Spürt ihr das auch hier im Hinterland?
Ja, das spüren wir auch. Weniger Aufträge. Das gehören sehr viele, auch bei uns in Nebiken. Schon sehr viele Firmen haben Kurzarbeit. Wir müssen jetzt leider auch anfangen. Weil die Grossen, das liest man ja all die grossen Firmen, die in der Maschinenindustrie tätig sind, die haben Probleme. Und das ist klar, wir sind auch irgendwo in dieser Linie drin. Und das ist ganz logisch, dass es uns auch getroffen hat.
Jetzt ist ja gerade eben Zahnräder, Industrie, Mechanik, all so Sachen. Da hat es auch zu Luzern verschiedene Firmen gegeben, Nodis noch, alle anderen Bereiche, die gesagt haben, ist uns zu teuer hier zu produzieren. Wir hauen es auf China oder Josten oder irgendwie so. Warum haltet ihr an diesem Produktionsstandort fest?
Ich glaube, das hat schon mit der Familientradition zu tun. Weil gegründet hat die Firma eigentlich der Grossvater von meinem Mann. Im Haus, unten innen, wo ich heute wohne, hat er angefangen. Und hat dann irgendwann einmal die Firma gebaut, die einen an der Bahn steht heute. Und dann sind seine zwei Söhne eingestiegen. Und irgendwann sind von diesen Söhnen wieder die Söhne reingekommen. Also nachher war das eigentlich mein Mann und sein Bruder. Und ein Cousin. Der Cousin ist nicht mehr dabei. Mein Mann ist leider gestorben. Und jetzt führt das mein Schwager allein. Und ich denke, das ist gar nicht zur Diskussion gestanden. Die haben im 89, im gleichen Jahr, wo wir geheiratet haben, haben sie noch einen Neubau aufgestellt, geplant alles. Und also ich könnte mir das nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie würden sagen, nein, wir gehen jetzt fort, wir gehen in die Osten und produzieren billiger. Weil es ist ein Traditionsbetrieb, der seine Wurzeln in Nebike hat.
Wie wählen Sie denn, Sie sind die Personalverantwortlichen, wie wählen Sie denn die Mitarbeiter aus, nach welchen Kriterien?
Also, beruflich einmal müssen sehr gut sein, weil wir brauchen vor allem Dreier oder Polymechaniker in die Richtung. Wir bilden auch selber aus.
Lehrlinge
haben wir? Ja, Lehrlinge haben wir. Wir haben im Moment 6 Lehrlinge. Und wichtig ist einmal, dass sie fachlich gut sind, dass sie auf CNC-Maschinen, also programmierte, gesteuerte Maschinen können arbeiten können, Erfahrung haben. Und dass sie ins Team passen.
Wie wählt man das aus?
Also wenn wir jetzt jemanden suchen, es ist natürlich das Problem, man findet die fast nicht. Die wirklich gut ausgebildeten Polymech.
Also alle Jungen, die jetzt irgendwie möglicherweise hören, die ja, wüssten, in welchem Bereich sie müssten eine Lehrstelle suchen.
Ja, es ist schon ein bisschen so, aber das Problem ist...
Man hat keine Lehrstelle.
Mal, also man hat schon, aber die Jungen, die machen ihre Lehre und irgendwann, wenn es weiterkommt. Und das hat man halt immer. Ich glaube, in allen Berufen, irgendwie, wo man dreckige Hände bekommt, irgendwann kommt der Punkt, wo sie sich weiterbilden, irgendeine technische Schule machen und einmal das Ziel haben, ins Büro zu gehen. Also wir haben zum Glück jetzt noch 2 Lehrlinge, die bei uns vor Jahren gelernt haben, die immer noch draußen in der Produktion sind. Und wichtig ist halt, dass sie auch ins Team hier passen.
Eben, wie wählen sie aus? Ist das ein Bauchgefühl? Oder?
Ich selber tue am Anfang, wenn wir sagen, wir Bewerbungen haben, tue ich einmal ein bisschen ausschauen, wer hat überhaupt den Background für den Job. Und das ist einmal das Erste. Und nachher bin ich gar nicht mehr so involviert, weil das machen die Abteilungsleiter. Die machen auch die Vorstellungsgespräche mit diesen Bewerbern. Ich mache vielleicht den Termin ab mit ihnen und sage mir noch Grüezi. Und wenn es dann so weit ist, dass sie sagen, ja, wir nehmen den, dann komme ich wieder zum Zug mit allen Unterlagen, mit informieren über BVG, Krankentaggeld und all diese Sachen. Aber die letzte Entscheidung, die haben bei uns die Abteilungsleiter.
Macht ja eigentlich auch Sinn, die sind im nächsten
Jahr. Ja, die müssen mit ihnen arbeiten, ja.
Willi Bortmann, in der Landwirtschaft, hat man dort noch Junge, die überhaupt wollen, Bauer werden?
Kann ich mit überzeugendem Ja bestätigen. Die Lehrlingszahlen im Kanton Luzern, aber auch schweizweit, sind in den letzten Jahren, also wenn wir jetzt auf 15, 20 Jahre retourgehen, ist es klar abnehmend gesehen. Und ich sage jetzt, die letzten 8 Jahre stagniert bzw. leicht zugenommen. Also im Kanton Luzern haben wir jetzt gerade letztes Jahr ein Telefon gehabt mit einem Kollegen, wo jetzt wieder die Lehrortzuteilung stattfindet, dass sie gut 70, die jetzt ins erste Lehrjahr einsteigen als Landwirt oder Landwirtin. Ich würde das gerne betonen, der Anteil von jungen Frauen, die Landwirtin lehren, hat zugenommen. Das wäre dann etwa,
sage ich schätzungsweise,
10 ungefähr sein vielleicht. Wieso das ist, es hat vielleicht 2-3 Sachen. Das eine ist sicher, die technischen Hilfsmittel in der Landwirtschaft haben natürlich auch zugenommen. Wenn ich jetzt an das Mähen denke, heute wird die Rohrmelkanlage
Müssen Sie sich ein bisschen erklären, für alle, die nicht vom Land sind.
Also, ganz früher hat man noch von Hand gemolen in Kessel. Das ist, glaube ich, auf den Lehrbetrieben passen. Es gibt auch fast keinen Lehrbetrieb mehr, jetzt zum Beispiel im Kanton Luzern. Wenn man mit der Milchmaschine mähen, hat man nachher einen Kübel. Und nachher den Kübel tut man nachher irgendwie in eine Milchkanne leeren. Und die verschiedenen grossen Milchkannen geht man nachher mit in Käse oder so. Die meisten haben ein Aggregat, von dort weg geht der Milchschlug in eine Rohrmilchanlage und dort geht die Milch nachher in einen Tank. Also die körperliche Belastung ist einmal, auch für Männer natürlich, ist erleichtert. Und dann gibt es noch mehr grössere Betriebe vielleicht, die nicht eine Rohrmilchanlage haben, sondern einen sogenannten Milchstand. Da kommen die Kühe nachher, da gibt es ganz unterschiedliche Systeme in Gruppen. Das 2x2, das vierte, das sechste in einem Melkstand. Dann werden die von hinten, von den Seiten oder so gemullen. Das heisst, von der körperlichen Arbeit tut man eigentlich nur das Aggregat betätigen.
Das Aggregat betätigen? Also sie schieben die Kuh in das...
Nein, also das geht.
Die Kühe... Erklären Sie es ganz plastisch.
Die Kühe, die kommen selber. Die kommen freiwillig, weil das ist ja... Die machen das gerne und die liefern nachher auch entsprechend die gute Milch. Das ist wie ein Routinenablauf. Oder? Die kommen nachher im Prinzip... entweder sind sie am Platz, das habe ich vorhin gesagt, wenn sie in eine Rohrmilchanlage geht. Und das Aggregat ist eigentlich nichts anderes, weil eine Kuh hat ja, also ich weiß nicht, wie weit das ich anfangen soll.
Vier Beine,
jawohl, aber das ist schwierig zu mählen. Also gemolen wird sie ja Mutter. Und dort hat sie in der Regel vier Striche. Und das Aggregat ist eigentlich das Metallteil mit einem Zitzengummi dran, wo man nachher über den Strich stülpen. Und dort geht nachher die Milch, wird nachher so gewonnen.
Bauern heutzutage ist offenbar eine hochkomplexe Sache geworden. Ist das richtig?
Das ist so. Also wenn ich jetzt gerade denke, ich habe letzten Freitag Nachmittag eine Prüfung abnehmen auf einem Lehrbetrieb. Auch die Vielseitigkeit des Berufs. Wir sind in den Wald gegangen, hat er dort etwas gegastet an einem Baum. Es hat einfach Waldbau gehabt. Nachher haben wir futterbauliche Fragen gestellt. Nachher sind wir in den Stall gegangen am Abend. Und da hat jetzt zum Beispiel einen neu eingerichteten Melkstand. Das System ist Side by Side, das heisst Seite an Seite. Es sind 5 oder 6 Kühe nebeneinander. Und nachher werden von hinten, hat der Lehrling nachher die Kühe gemolen, ist von hinten mit dem Aggregat zu. Nachher ist das so technisch eingerichtet. Wenn zum Beispiel das Qualitätsproblem bei der Milch könnte, auftreten, tut ihm das, weil es Leitfähigkeitsmessungen hat von diesem Gerät, also die Qualität der Milch nicht ganz stimmt, zeigt ihm das bereits elektronisch an. Damit die Qualität auch entsprechend stimmt, weil unsere Konsumenten wollen ja gute Milch und die haben sie auch garantiert, weil die Kuh, die Qualitätsanforderungen, die sind enorm. Also wenn das ist auch das, sage ich jetzt, ein Teil der Ausbildung. Der Lehrling hätte mir müssen Auskunft geben, was tust du entsprechend jetzt machen. Man hat auch zugeschaut beim Mählen und so, dass das entsprechend ist.
Also wenn jetzt angenommen, ich weiß nicht, ist Futter, Krankheit etc. bei den Kühen, Antibiotika, ist das ein Thema? Also wenn sie jetzt zum Beispiel Antibiotika in der Milch hat, dann würde ich das anzeigen?
Nein, das nicht. Da kenne ich das System nicht. Aber beim Antibiotika, das ist immer ein Klassiker, oder? Und das ist auch ein Thema, wo man aber, das wird eingesetzt in der Landwirtschaft, alles andere wär gelogen, aber es wird ja auch in der Humanmedizin eingesetzt und auch da ist man unterschiedlicher Meinung, oder? Ich denke, nie die Frau, die selber ist, hat dürfen stillen und eine Brustentzündung hat, weiss, dass das nicht so ganz angenehm ist. Und jetzt bei der Kuh ist es einfach so, man probiert zuerst, dass die natürlich zu behandeln ohne Antibiotika und wenn das nicht möglich ist, gibt es eine Antibiotika-Behandlung und nachher jetzt kommt das Qualitätssicherungssystem, ich muss das noch richtig sagen. Und das heisst zum Beispiel, man muss notieren, wann habe ich das Tier mit welchem Mittel behandelt. Dann gibt es Absetzfristen. Die Milch darf selbstverständlich nicht in den Verkehr kommen. Das könnte auch verheerende Auswirkungen haben, wenn jetzt zum Beispiel aus dieser Milch ein Rohmilchkäse produziert wird.
Was passiert denn?
Das kann zu Fehlgärungen kommen. Der Käse könnte es nachher bleien, in der Presse als Beispiel. Oder? Und das wäre nachher das Material futsch. Dann muss die Absetzfrist eingehalten werden. Und die Kühe werden markiert, gekennzeichnet. Logisch, wenn man jetzt natürlich technische Hilfsmittel hat, hat man das natürlich am Computer auch eingegeben. Die sind auch am Fuß oder so markiert. Also das ist wirklich ein System, das muss verhaben bis hinten raus.
Was passiert jetzt, wenn so eine Kontrolle verschlüpft und der Käse geht kaputt? Dann muss der Bauer zahlen?
Ja, die Haftung ist nachher der Verursacher. Oder? Das ist auch so, jetzt wird ja viel Milch zusammengeführt in die Industrie. Da wird bei den Bauernhöfen wenn die Milch geholt wird, wird kontrolliert, ist da die Milch entsprechend so. Also das ist klar. Und sonst gibt's, also wir haben gerade letztens also mit den Schülern einen grossen Konzern in der Innerschweiz anschauen. Ich weiß nicht, ob man Namen darf nennen. weiß nicht.
Und der?
Nein, und dort ist es so gewesen, dass auch da die Schüler aufmerksam gemacht wurden, wie sie es selber auch noch kontrollieren. Oder? Wie das im Prinzip, da darf nichts solches solche Milch abgeliefert werden. Ist der, aber das verhetzt, sage ich.
Ist die Technisierung das, was diesen Beruf am meisten verändert hat? Sie machen ja das schon lange mit dem Ausbilden, mit der Beratung. Wenn Sie zurückschauen, die letzten, ich weiß nicht, 20 Jahre, was würde ich sagen, was ist am ehesten anders geworden am Bauern?
Also sicher, Technisierung hat zugenommen. Es ist jetzt nicht nur beim Mehl, es ist auch bei der Mechanisierung und so. Hat aber auch müssen zunehmen, weil der wirtschaftliche Druck auf einen kleineren Betrieb ist grösser geworden. Betriebe sind grösser geworden und werden noch grösser werden. Und das heisst natürlich, wenn du gleich viel leisten willst mit gleich vielen Leuten, dann musst du halt mechanisch können, das lösen. Und das ist sicher etwas, was zugenommen hat. Und wenn ich jetzt vielleicht noch an die Anschlussfrage komme, warum lernen die Jungen das? Es ist wirklich, ich behaupte nach wie vor, die Vielseitigkeit, die der Beruf hat, verrossen mit der Natur. Bei Frauen ist auch viel das Thema Freude an den Tieren, wieso sie das lernen. Das sind so ein bisschen die Hauptgründe, wieso sie junge heute in diesen Beruf einsteigen. Und auch Perspektiven, sie sind ja vielleicht nicht, sie haben selber nicht einen Betrieb. Früher war es wirklich so, gewesen, vermutlich, die daheim einen Betrieb hatten und gewusst haben, ich werde einmal einen Betrieb führen, lernen Bauer. Und ich bin jetzt das lebendige Beispiel dafür, als es noch andere Möglichkeiten gibt. Nachher.
Sie haben ja mal Bauer gelernt, oder?
Ja. Als Zweitberuf. Das ist übrigens auch noch ein Thema. Das hat extrem zugenommen, sagen wir, in den letzten 10 Jahren. Zweitausbildung in der Landwirtschaft. Also das lernt einer zum Beispiel Schreiner, Zimmermann, Landmaschinenmacher, so ein kleiner, gewerblich verwandter Beruf. Und jetzt zusätzlich noch Landwirt. Und das boomt so, also wir haben jetzt in Schöpfen diesen Sommer das erste Mal, als wir den Zwahlkurs, also den Zweitausbildnerkurs, doppelt fahren. Am Anfang, wenn wir mit so einem Lehrgang starten, muss man schauen, dass man eine Klasse führen kann. 8, 10, 12 und heuer werden 39.
Und was wird jetzt denn, wenn nicht Bauer?
Die werden nachher vielleicht Erwerbskombinationen machen. Oder manchmal ist es schon so, der Vater daheim ist noch relativ jung. Und der Bauer hat, der Junge hat jetzt den Beruf gelernt, macht jetzt mal die gewerbliche Ausbildung, lehrt Bauer, also die Ausbildung hat, und geht vielleicht wieder auf einen Erstberuf zurück, bis er den Betrieb übernimmt. Also das gibt alle Möglichkeiten.
Sonja Grob, Sie hören übrigens DRS1 mit dem persönlichen und den beiden Gästen, Sonja Grob und Willi Portmann. Der Willi Portmann, man hat es gehört, ist in der Landwirtschaft tätig, beziehungsweise ist er Landwirtschaftslehrer. Sonja Grob, Personalverantwortliche und Rossnärin. Ja, wie ist das gekommen?
Ach, schon immer gehabt.
In der Gen?
Nein, meine Eltern waren begeisterte Tennisspieler. Mein Vater hat in Australien Golf gespielt. In der Schweiz nicht mehr, weil es so teuer war. Und ich bin aber das erste Mal in Australien schon mal auf Pony rumgerutscht, sage ich, nachher in Amerika auch. Und irgendwann, als wir in die Schweiz gekommen sind, bin ich einmal heimgekommen und gesagt, ich will 3 Stunden. Und dann hat mein Vater gesagt, komm, nicht in Frage. Du gehst ins Ballett, du hast Eiskunstlauf, du hast Gitarrenstunde, wenn du schreiten willst, das kannst du selber verdienen. Und bin ich tatsächlich jeden Abend nach der Schule Rossmisten und putzen. Und habe so meine Reitstunden bekommen. Und mein grosses Glück war dann eigentlich vor allem auch, als wir in Rapperswil gewohnt haben. Es waren Kniebuben im Schulhaus im Winter bei uns, oben dran, neben dran. Und ich habe wirklich, für mich war das Highlight von meinem ritterlichen Leben fast. Ich bin Genuss gekommen von Reitstunden beim Freddy Knie Senior damals. Als 6. Klässlerin. Dank dem, dass ich seine Kinder gehabt habe. Und das ist etwas, was du wahrscheinlich das Leben lang nie vergessen ist.
Also sie hätte durchaus auch ein Geraldine Knie können werden
können. Oh, nein, aber sicher nicht. Eher nicht. Aber das sind solche Highlights. Und ich habe mir eigentlich meine Reitstunden immer mit Schaffen erkämpft. Mein Vater hat mich zwar dann einmal angefahren, wenn ich, wo wir in der Nähe von Diersdorf gewohnt haben, bin ich auf Rafts runter bei einem Militäroberst oder irgendetwas Reitstunden nehmen. So richtig knallhart Militärstil, da hat er mich runtergefahren, aber finanziert haben sie es mir nie. Und ich habe in meinem ganzen Leben immer irgendwo die Möglichkeit gefunden, zum reiten. Ich bin auch geritten, wo ich meinen Mann kennengelernt habe. Habe ich ein Ross zur Verfügung in Neuenkirch. Und das ist etwas, was bei ihm so super war. Er hat das voll unterstützt. Weil, als ich auf Nebig gezögert bin, hat er gesagt, also, das Hobby darfst du nicht aufgeben. Und wir haben da jemanden, der sicher sein Ross könnte schreiten. Und hat dem angerufen. Und dann war Gott froh, weil er selber keine Zeit hatte. Und dann habe ich den ein paar Jahre geritten. Und habe dann aber, als ich zusammen gearbeitet habe, einen Mitarbeiter gehabt, der auch Ross hatte. Und der mich einmal gefragt hat, du, ich habe 2, habe ich denn so Zeit, willst du einen reiten? Und das war der berühmte Pronto, wo ich manches Jahr geritten habe. Und das Verrückteste war, Mein Mann, ich bin im 89 geheiratet und im 90 ist es so symbolisch, dass Ross unter dem Christbaum gestanden.
So?
Ja. Und zwar typische Art von meinem Mann. Er hat bei der bei seiner Mutter so ein Holzrössli, so ein Schaukelpferdli geholt und das ist unter dem Christbaum gestanden, wo es so weit war. Und ich schaue das an und sage, du, was ist das? Und dann macht er, ja, musst drunter schauen. Und einfach drunter klebt ein Kärtli von ihm mit viel Spass mit deinem Pronto und Papier von dem Ross. Dann hat er mir ein Ross gekauft.
Nicht schlecht.
Ja, und Nachbarn, die unten zu gewohnt haben, die haben am nächsten Tag gefragt, du, hat dir Philipp ein Ross in die Stube gestellt? Und dann habe ich gesagt, warum? Und dann haben sie gesagt, das Gebäude da oben, irgendwie so am Abend um 9 Uhr. Wir haben gesagt, jetzt steht das Ross dort oben. Es ist, ja, ich
sind Sie auf dem Holzrösschen?
Nein, einfach meine überschäumende Art. Oder?
Sie haben eigentlich ein Ross?
Puh. Sie kommen mit Ross über für ein paar tausend Franken.
Oder?
Ein paar Millionen. Mama, das ist ja so. Also so Ross wie eine No Mercy von Christina Liebherr oder Ross von Steve Gerda, also von unseren Top-Schweizer-Reiten, die kann man fast nicht zahlen. Also wir können von solchen nur träumen, weil das sind Preise.
Das ist fast wie man eine Ferrari kauft. He?
Ja, fast. Nicht ganz.
Sie haben eine in der Garage, haben Sie mir gesagt. Ich muss es ansprechen.
Ja, ich habe eine in der Garage. Und zwar, ich habe die Liebe zu den IPSer und mein Mann hat die Liebe zu möglichst viel PS gehabt. Er ist auch in jungen Jahren Rallye gefahren. Es hat auch Leute, die das bestätigen können. Und irgendwann hat er sich seinen Traum erfüllt und hat einen Ferrari gekauft. Und als er gestorben ist, habe ich im ersten Moment gedacht, irgendwann verkaufe ich den. Aber dann haben so die Kollegen, die man hat im Ferrari-Club Switzerland, haben dann gesagt, nein, komm, bleib dabei und das darfst du nicht. Und ja, irgendwann habe ich dann gedacht, okay, dann fahrst du halt selber. Ich habe dann auch so einen Rennfahrkurs gemacht, dass ich das Auto im Griff habe. Und brauche ihn etwa 3 Mal im Jahr.
Haben Sie auch eingerechnet, das Budget für die Busse?
Ich habe noch nie einen Bus gezahlt. Ich habe noch nie einen Bus gehabt mit dem Auto.
Aber wie ist das jetzt? Eben, ihr habt eine Ferrari in der Garage, in der Firma hat man Kurzarbeit. Ist das nicht nur schwierig? Wenn
darum nehmen wir ihn auch fast nie vor.
Sicher.
Ja. Er ist wirklich für mich einfach... Ich konnte ihn einfach nicht verkaufen, wobei ich jetzt wirklich mit dem Gedanken spiele. Weil ich bin mit dem Pferdesportjournalismus so engagiert, ich bin fast jedes Wochenende, wenn schön Wetter ist, irgendwo in der Zentralschweiz auf einem Concoursplatz zum Berichten machen und fotografieren. Und der steht einfach in der Garage. Und da muss ich mir sagen, was soll das? Und ich bin nicht der Typ, der in das Auto sitzen und rumkerlen. Wenn ich ins Auto sitze, muss ich von A nach B. Und ja, darum, also, wenn ihn jemand will, bei mir melden. Er hat einfach seinen Preis.
Gut, das wäre der Werbespot gewesen. Lili Portman.
Ich habe keine Ferrari in der Garage.
Aber Sie leben Ihre Träume auf der Bühne aus?
Ja, das kann man so sagen. Ja.
Sie spielen Theater, häufig. Mhm. Jetzt sieht man Sie in der Bauernoperette. Und jetzt singen Sie dann auch. Kostprobe?
Nein. Das immer, ich tue ein bisschen singen. Aber ich bin... Vom Theaterspielen her, also das hat wirklich in Kinderjahren angefangen, ich habe das schon erwähnt. Das war wirklich das erste Erlebnis, gewesen, als zwei Drittklässler auf der Bühne stehen, an Jodl-Konzert, das Konzert ansagen, das wie so Versli. Das Hasli ist das Tradition. Seit 40 Jahren ist das immer noch bis heute. Und also heute bin ich jetzt der die Sprüche schreibt. Das ist eine von der schönsten Arbeiten, so mit begeisterte Leute, die ich Pferdchen schreibe und die tun das nachher.
Und die haben dann quasi mit dem Dorfleben zu tun oder mit was?
Nein, das geht um einfach mehr Konzertansage von dem Programm, wo gesungen wird.
Und also sind es nur Girl gewesen?
Genau. Und, aber das war wirklich die erste Bühnenerfahrung gewesen. Und die Tipps, die wir dann zumal von dem Postjuli, so haben wir ihn genannt, das war der Posthalter vom Dorf, der hat aber gesagt, er müsse gerade herstehen, auf beiden Füßen stehen, möglichst gerade hinterher reden. Das ist ähnlich, wie ich jetzt heute in diesem Projekt der Louis Neff uns aber sagt, er müsse mehr in den Raum rausreden. Also rhetorische Sachen oder auch Nervosität abbauen. Ich meine,
wie macht man es? Wäre jetzt also noch froh um so einen Tipp?
Ja, wie soll ich das sagen? Also, heute war ich nervöser wieder beim Theater. Ich bin immer eine gesunde Anspannung. Aber wie man es macht, ich sage, Vorbereitung. Aber es ist beim Show ganz gleich. Ich bin jetzt der Typ, ich will gut vorbereitet sein. Und dann, wenn du das einmal hast, auch die Spieler selber, die mit dir zu tun haben, wie sind die in der Regel auch gut vorbereitet?
Also vorbereitet das... heisst, man muss es auswendig können.
Klar,
also... Oder gerade direkt vor dem Theater.
Ja, es ist beides. Deswegen muss man, wenn wir solche grössere Projekte haben, die ich jetzt eben zu tun habe, dann schaffen wir ohne Soufflöse. Das ist einfach Textsicherheit, die ist einfach gegeben. Da gibt's nicht. Also, ich sage jetzt auch im Landschaftstheater, wo ich das erste Mal die Scheibe spielen durfte. Also, wenn ich da im Wald unten hochkomme, ich weiss nicht, und das war ja ohne Verkabelung. Also, ich weiss nicht, das auflösen. Wo der hat es stehen.
Ein
Baum oben oder so, dann hat man in dem Hocker oben wieder weniger genützt. Also, das ist einmal etwas. Und dann nachher, je nach Projekt, jetzt, letztes Mal, wo wir zum Heiligen Kreuz, wo wir abgeschlossen haben, am Mai, Juni, da waren wir eine ganz kleine Gruppe und haben wir so ein Ritual vor der Aufführung. Wir kommen
und
zusammen.
Und machen Sie eins vor?
Ein Ritual?
Ja, wie geht das so? Mit der Stimme?
Mit der Stimme zum Beispiel. Einfach so. Das haben wir beim Jean Meyer gelernt. Das ist übrigens einer von auch Lokal Regisseur, als man die Stimme so ein bisschen unten nur anfängt oder ganz tief unten nur. Opa! Und das ist zum Beispiel etwas, was man nachher lernt, auch laut zu reden, ohne dass die Stimme kaputt geht. Und ich habe den letzten so eine Rolle gefasst, wo eben die Stimmvolumen noch ein bisschen gefragt ist. Jetzt nicht vom gesanglichen Niveau her,
vom sondern Typ her.
Vom Typ, vom Charakter her. Muss ich etwas ausrufen zwischen dir. Also die jetzt bei den Bauernoperetten einen lieblichen Landwirtschaftslehrwetten schauen, die kommen nicht
auf. Was sind sie für einen oder anders? Was tut man ihnen so vom Typ her für Rollen geben? Wenn ich sie so anschaue, Mann, 46, Brille, grätsche Haar, Schnauze und sehr freundlich. So von aussen.
Ja, von aussen, danke. Kommunikation ist angekommen.
Den Rest müssen Sie mir nicht sagen.
Nein, also... Ich kann es wirklich so sagen. In den Jodelkonzerten, wo ich ja auch ein bisschen drei Bücher geschrieben habe, bin ich schon ein bisschen der Glünke oder der Tschücki vom Dienst gewesen. So ein bisschen einfach die
Lacherle,
der Kasper, genau. Auch in den Schwenk, wo ich vielleicht das Hasli früher noch spielen durfte. Aber auch das war sehr lehrreich gewesen. Jetzt beim Jean Meyer war es einmal eine deftigere Rolle gewesen. Er ist ein Bettler, das war ganz etwas Schönes gewesen. Jetzt der Operettenzentrum, wo kann ich da dürfen, das sind Ulfo, das ist so ein Taugenichts, wo mit jungen Frauen so etwas...
Aha.
Ja, das war auch eine Abwechslung. Und jetzt... der Schiebi, das ist klar vom Namen her, oder? Das ist der Bauernführer, das war ein Haldegen. Und der Hans Emmenegger, jetzt da bei den Bauernoperetten, ist eigentlich ein verwitweter, reicher Bauer. Ich habe es doch ein bisschen zu Hause gespürt in der Probe, der Louis Neff hat dem schon noch so eine gewisse Deftigkeit gegeben.
Also sind Sie auch als Person eher deftiger, wenn Sie sich selber als Typ müssten beschreiben? Oder sind es dann nur die Rollen, die Sie spielen und ausbrechen können?
Also da würde ich lügen. Also das kann meine Familie sogar bestätigen. Wenn ich bin sicher freundlich, ich habe nicht gerne Streit oder so, aber ich bin schon spontan oder kann erst, das ist eine Schwäche von mir, dass ich vielleicht sogar erst aufbrausend bin. Oder auch direkt. Also, wir haben auch schon Leute kennengelernt und dann hat die Frau zu mir gesagt, was ist das? Ich habe das Gefühl, ich sei anständig. Nein, ich sage, komm, das hast du jetzt ewig gesehen, dass da irgendwie etwas. Das ist meine Art auch. Oder auch die Schüler können das sicher bestätigen. Ich probiere gut schon zu sein, probiere fair zu sein, sage ich immer. Es hat mal irgendwo, von jemandem habe ich mal gehört, der ein bisschen Mühe hatte, der gesagt, ja, du musst streng und unbequem sein. Und dann habe ich gesagt, nein, also streng, über das kann man diskutieren, aber unbequem. Ich will doch nicht unbequem sein als Lehrer. Es kommt doch keiner gerne zu mir in die Show, wenn ich unbequem bin. Aber ich bin schon, also, wenn es nicht gut ist, im Unterricht, ich tue mich schon äußern. Klar, jetzt nicht gerade in dieser Lautstärke, vielleicht, wie ich es im Theater machen muss. Aber es hat es auch schon gegeben, als ich vom Volumen Gebrauch gemacht habe.
Sonja Grob, wie ist das bei Ihnen, wenn Sie sich müssten das Typ beschreiben?
Oh, kann das nicht jemand anderes
machen? Oder was würden Sie? Nein, gut, wir machen es so. Willi Bortmann, wenn Sie jetzt Regisseur wären und Sie müssten Sonja Grob eine Rolle geben, was wäre sie so für einen Charakterdarsteller-Typ?
Ja, das ist jetzt anspruchsvoll. Ich bin eben nicht Regisseur. Ich bin einfach nur... Ich bin Spieler. Ja, sehr vielseitig auf alle Fälle. Da könnte man sehr viel einsetzen. Aber konkret, also sicher eine Rolle, wo wortgewandt ist, jemand, der gerne etwas redet. Also das hat ihr selber schon gesagt, ja. Das ist etwas und so. Sicher nicht eine Rolle, die man muss. Das, gibt's, das ist eben auch wichtig. Das ist, hat man immer ein manches Gefühl in einem Theater, es sind die, die einfach die Hauptrolle haben oder helfen zu sagen, das sind die wichtigsten. Jetzt aber gerade bei der Bauernoperette sind knapp 40 Leute, die mitmachen. Und das ist halt die Person am Ecke hinten. Und wenn sie jetzt im Museum auf dem Traktor oben hockt und nichts zu sagen hat, aber die ganze Gruppe, das ist das, was es ausmacht, oder?
Aber da sie weichen aus.
Nein, aber ich bin echt. Ich habe nur ausgeholt, nicht ausgewichen. Und Frau Grob gesagt, ich jetzt auch, eben, Ferrari hat sie kennen, aber sicher
jemand,
der sich kann bewegen kann, der etwas reden kann, irgendwie in dieser Art. Und also, nicht eher statistisch hinterrennen.
Nicht hinterrennen, was würden Sie denn gerne spielen, wenn Sie würden müssen dürfen spielen?
Was haben Sie Theater gespielt? Gespielt? Vor vielen Jahren in der Schule. So das Gespenst von Canterville und so Zeug. Ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht einfach so sagen.
Wenn also,
ich kann
sagen also Sie mir, was macht Sie im wirklichen Leben aus? Was sind Sie für ein Typ?
Ich bin... Ja, das ist eine Frage. Also ich glaube, ich kann mal sagen, ich gehe auf die Leute zu. Ich bin sehr offen. Also, es passiert selten, dass ich irgendwo bin und nicht mit irgendjemandem ins Gespräch komme. Also das... eigentlich sehr extrovertiert. Und ich bin auch impulsiv. Also, ich bin, wenn mich etwas verrückt macht, in einer Sekunde auf 180 oben. Aber das macht nur paff. Aber ich bin genau gleich schnell wieder unten. Ich reagiere mich auch wieder ab. Aber ja, ich bin ein Schnörri. Das habe ich ja schon gesagt.
Aber wir haben
ja.
Auch Veränderungen.
Ja, es ja, ist ja so.
Sie haben jetzt im Verlauf dieser Stunde ein paar Mal angetönt, Ihr Mann, die grosse Liebe, die Geschichte. Und Sie haben auch gesagt, dass er gestorben ist. Ja. Er war krank und dann doch irgendwo überraschend gestorben. Ja. Ist so das Rausgehen mit Leuten schwätzen, einfach gleich rausgehen, ist das für Sie eine Art Strategie gewesen, auch über das wegzukommen?
Nein, nicht einmal. Ich hatte das schon früher. Mein Mann hat immer gesagt, du einfach kannst losreden, oder? Manchmal auch unüberlegt. Also ich bin auch schon grauslich ins Fettnäpfchen getrampelt wegen dem. Aber nein, ich habe das anders verarbeitet.
Wie?
Also zuerst einmal Weltkrieg 3 mit ihm da oben. Aber wirklich.
Mein lieber Gott.
Ja, ziemlich schwer. Und ich habe gute Freunde. Und das war wichtig gewesen. Dass du Freunde hast, die du auch, wenn du am Abend am 10 Uhr, wenn es halt gekommen ist, und dann ist es wie eine Wand gekommen, oder? Weil du bist wirklich allein. Ich habe meine Eltern nicht mehr. Ich habe von meiner Familie fast niemand in der Schweiz. Die sind alle in Kanada, in England. Und dann ist das so wichtig gewesen. Ich kann am Abend um 10 Uhr anrufen und sagen, du, mir geht es jetzt richtig verschissen. Also einfach tätsch so raus und die sagen, komm oder wir kommen. Und Zeit haben für einen. Und das war eine Zeit gewesen, wo ich gemerkt habe, welches sind die wirklich guten Freunde? Es hat dann auch die Enttäuschungen gegeben, die du gemeint hast, die sind. Die dann immer gesagt haben, oh nein, ich habe jetzt gar keine Zeit. Und ja, ich habe gerade den Trainer angelegt und so Sachen, oder? Wo dann irgendwann mal sagst, brauche ich nicht mehr.
Also Freunde und, als Strategie?
Ja.
Gibt es noch
meine Schwiegerfamilien auch. Also, die sind auch wichtig, wenn du selber keine Familie mehr hast. Aber es ist, du bist irgendwie manchmal gleich allein. Und dann ergisst dich dem. Also, ich kann das. Ich kann das wirklich heute noch. Weil mein Mann war mein Leben. Und ich kann das heute noch, dass ich oben habe. Ich habe gerade jetzt so einen Fall gehabt. Ich habe den Film Australia geschaut. Ich habe den DVD gekauft, weil ich genau gewusst habe, das gibt einen Schluchzki-Film. Und dann kann ich nicht im Kino schauen, weil wenn ich anfange zu brüllen, kann ich nicht mehr hören.
Und das dann, machen ja alle im Kino bei dem Film.
Ja, aber die könnten vielleicht irgendwann hören und ich nicht. Und dann ist noch das Problem, der erste Film im Leben, den ich gesehen habe mit meiner Mutter in Australien, war «The Wizard of Oz» mit «Somewhere Over the Rainbow», die Titelmelodie. Und die ist ja auch die Titelmelodie fast in dem Film. Und dann kuschle ich mich aufs Sofa und schiebe die DVD ein, der Hund kommt nebenan und dann wird einfach Film geschaut und bäckert und sich ergeben. Aber nachher geht es einem einfach wieder besser.
Sie sprechen Australien an.
Ja.
Ist das ein nächstes Projekt mal wieder? Also weg von den Nebikerwurzeln wieder raus reisen und zurück auf Australien?
Zurück auf Australien sicher nicht. Go reisen ja. Ob ich auf Australien gehe, weiss ich nicht. Kann sein, aber reisen sicher. Was also steht das nächste Projekt, nicht Austra? Also im Oktober auf Brüssel muss ich noch vorbereiten mit zwei sehr guten befreundeten Pärchen. Ich muss die Reiseleitung machen und können die Stadt nicht. Bravo. Und nächsten März auf Peru. Zwei Wochen.
Also Sie haben einiges los, Sonja Grob. Bei Ihnen geht es ab auf die Bühne. Ab dem 11. August spielt ihr im Agrarmuseum. Das ist gerade hier in der Nähe vom Schloss Wier. In der Bauernoperette. Mhm. Freut ihr euch?
Ja, ja, das ist jetzt, also die Aufführung, das ist ja nachher, sage ich, der Lohn für die intensive Probenarbeit. Wir haben noch 5 Wochen, he? Geht noch einiges bis dann. Aber das ist klar, das Entwickeln ist auch spannend, oder? Aber es ist einfach, es nimmt jetzt einfach an Aufwand zu. Nein, das kommt gut.
Gut, wenn man noch schauen will, Willy Portman, muss man sich voranmelden, oder? Weil es ist, glaube ich, schon zu 2/3 ausverkauft.
Jawohl, und wenn der Informationen weiter am einfachsten ist, auf der Homepage www.bauernoperette, aber Bauern mit P geschrieben.ch.
Damit bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie es persönlich sind. Merci, Sonja Grob. Danke, Willy Portman.
Das war unsere Talkshow aus dem Schloss Wier, Zettiswil. Karin Frey hat diese Stunde mit der Sonja Grob, Personalfachfrau und Pferdesportjournalistin, und mit dem Willy Portman, Landwirtschaftslehrer und Operettendarsteller, geredet. Technik Matthias Ganz und Fabian Lehmann. Das Gespräch, das können Sie in aller Ruhe in ganzer Länge nochmal hören, und zwar heute Abend nach den 10 Nachrichten, hier auf DRS1. Und das Persönlich, in einer Woche, das nächste Persönlich, das kommt dann aus dem näheren Haus, Zeriswil, und eingeladen zum Gespräch hat Karin Frey dann den Heinz Rudolf von Rohr, er ist Wahlbeobachter, und Christine Bigolin, sie ist höchste Solothurnerin und Sozialarbeiterin. Und wenn Sie das Gespräch und auch vielleicht das Persönliche, das schon 2 Wochen zurückliegt, möchten anhören, dann können Sie das jederzeit machen auf unserer Homepage, Internetseite drs1.ch, drs1.ch. Oder Sie bestellen eine CD von dem Persönlich, das können Sie machen bei der Telefonnummer 0848 840 800, 0848 840 800. Die können Sie anrufen während der normalen Bürozeiten von morgen um 8 Uhr bis zum Abend um 6 Uhr. Und wenn Sie so eine CD bestellen, die kostet 32 Franken.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.